Hallo liebe Uhrenfreunde und alle, die es hoffentlich noch werden möchten. Ich begrüße euch zur zweiten Folge des Uhren-Adventskalenders, dieses Mal auch ganz ohne Gedichtsbeitrag meinerseits. Der Uhren-Adventskalender, wie er funktioniert, habt ihr kennengelernt in der, ja ich sag mal, kleinen Informationsfolge, dem Teaser vorab und auch in der ersten Folge, die vor genau 6 Tagen veröffentlicht wurde. Alle 6 Tage erhaltet ihr hier eine Podcast-Folge zu den gezeigten Uhren und die Uhren stelle ich euch täglich vor in Instagram und Facebook. Ihr findet mich dort bei Instagram unter Passion for Watches Germany, zwischen den Worten jeweils ein Unterstrich, und in Facebook unter alles rund um die Uhr Passion for Watches Germany. Dort bekommt ihr den Content immer live mit und wisst, über was wir in der nächsten Podcast-Folge sprechen. Doch genug dazu, was erwartet euch heute? Gemeinsam mit Benedikt von Juwelier Altair, mit dem ich diese Folge vorbereitet habe, bekommt ihr eine bunte Auswahl an internationalen Uhren an die Hand. Ja, es muss nicht immer ausschließlich Schweiz sein, sie ist mit dabei, aber auch Deutschland und Japan und ein Hauch USA. Es sei vorab erwähnt, dass ich keinerlei finanzielles Kickback oder ähnliches von Altair erhalte. Es macht einfach Spaß, gemeinsam mit Benedikt euch mal die ein oder anderen Uhr näher zu bringen, die man vielleicht nicht immer so auf dem Schirm hat. Und genau das ist Ziel dieser Folge, euch Uhren zu zeigen, die, wie ich finde, wie wir finden, echt mal erwähnenswert sind. Eine kleine Sache noch von mir als Ergänzung. Ja, wir haben Corona und wir nehmen natürlich nicht gemeinsam vor Ort mit Mikro beziehungsweise im Studio gar auf, sondern sind über das Internet miteinander verbunden und es kommt hin und wieder mal vor, dass eine kleine Verzögerung drin ist oder vielleicht mal ein kleines Knacksen. Seht es mir, seht es uns nach. Es geht einfach darum, euch spannenden und tollen Content zu bringen, euch 24 Uhr und 24 quasi Reviews bis zu Weihnachten vorzustellen und einfach mal abzulenken von dieser doch oftmals etwas schwierigeren Zeit da draußen. Nun aber genug von mir. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Bleibt mir treu, bleibt gesund, euer Daniel. Ja, hallo liebe Uhrenfreunde und wir starten direkt in diese zweite Folge des Uhren-Adventskalenders. 12 Uhren habt ihr mittlerweile gesehen, 6-mal die Damenuhren, über die ich bereits mit Benedikt vom Juwelier Altair gesprochen habe. Und die nächsten 6 Uhren ist eine bunt gemischte, ja, heitere Masse an verschiedenen Uhren für verschiedene Uhrenträger, einfach um euch mal so einen kleinen Überblick zu geben, was gibt es so am Markt, was ist interessant für euch. Und mein Gast, wer könnte es anderes sein? Benedikt vom Juwelier Altair.
Hallo Daniel, hallo liebe Uhrenfreunde. Schön, dass ich auch wieder diese Woche dabei sein darf. Ich freue mich sehr. Eine besinnliche Adventszeit und ich hoffe, ihr seid alle gesund, ja, in diesem Dezember.
Ganz genau, ja. Gesundheit, das ist das Stichwort, das uns heutzutage bzw. in diesen Zeiten sehr beschäftigt. Und gerade da sollte man vielleicht ab und an mal den Sprung heraus aus dem Alltag wagen und warum nicht gleich in die Uhrenwelt. Und daher auch der Uhren-Adventskalender. 24 Uhren bekommt ihr gezeigt bis zum Weihnachtstag, sozusagen bis zum 24. Und jeden Tag was Neues. Und in diesen Podcast-Folgen, 4 Stück an der Zahl, bekommt ihr die Uhren etwas näher erklärt, ein bisschen Hintergrundinformationen und das ein oder andere mehr. Dann würde ich sagen, starten wir gleich mit der ersten Uhr, die ihr gesehen habt. In Instagram bei mir und in Facebook. An dieser Stelle nochmal der kleine Hinweis. Folgen da, damit ihr auch die Bilder bzw. den Content einfach dazu seht. Und zwar, das war ein schönes Foto, das mir Benedikt zur Verfügung gestellt hat von der Omega Seamaster Diver 300 Meter. Mal so die Kurzbezeichnung dazu. Wir haben hier doch einige Infos dazu, allein im Titel. Benedikt, wie findest du die Uhr? Wie
also, du denn? Wir haben ja Omega im Sortiment. Ich habe euch ja, oder dir grundsätzlich ja nur Uhren gegeben, die wir auch haben. sodass ich damit auch die Bilder machen konnte. Die Omega Seamaster Diver 300 Meter ist für mich eines der, also ist eines der Zugpferde bei uns im Sortiment. Klar, Omega als Brand schon super, super wertig und das Design einfach ikonisch, hat einen riesigen Wiedererkennungswert und in einer Welt, die ja von Taucheruhren doch dominiert wird, auch mit einem genialen Preis-Leistungs-Verhältnis, wie ich finde. Deswegen habe ich sie einfach mal mitgebracht. Und heute oder dann hier in dem Adventskalender mit dem Wellenmuster, so, also die neue, die von euch, die sie nicht kennen, es ist einfach eine schöne Taucheruhr mit 42 mm im Durchmesser und einem ganz einzigartigen Keramikziffernblatt, welches ein Wellenmuster eingelasert hat. Also es ist was ganz, ganz Besonderes und vor allem, so wie ich es dir zur Verfügung gestellt habe, mit dem weißen Blatt. Das ist die neueste Variante, die gerade vorgestellt, oder nicht gerade, aber schon erst vor kurzem vorgestellt wurde. Und ich dachte, ja, einfach mal was Frisches, was Neues, vielleicht auch so angelehnt an den Schnee vielleicht, den wir jetzt in dieser Adventszeit hier vielleicht doch irgendwann bekommen. Und ja, außerdem fand ich es sehr passend, die reinzubringen, weil ich habe am letzten Wochenende, glaube ich, war es, Bark & Jack hat gerade ein Video vorgestellt, wo er sich, ja, genau diese Uhr gekauft hat. Und da dachte ich, das passt doch ganz gut, hier mal ein bisschen frischen Wind reinzubringen mit genau dieser Uhr.
Das stimmt, also es ist mal die Omega Seamaster irgendwie immer komplett in schwarz oder in blau hat man sie so immer im Gedächtnis, aber hier mit der schwarzen Lünette und dem weißen Ziffernblatt finde ich, wie ich es auch in Instagram beschrieben habe, es ist eine perfekte Allrounder-Farbe. Es gibt eigentlich nichts, worauf du die Uhr nicht tragen kannst, ob am Anzug oder vielleicht, gut, in der Jahreszeit weniger, aber im Poloshirt sozusagen. Sie passt einfach immer ans Handgelenk und kommt mit allen Merkmalen daher, die eine moderne Taucheruhr ausmachen sollte. Dazu haben wir ja auch schon mal eine Folge gemacht, die Taucheruhren, also sei es die 300 Meter Wasserdichtigkeit, hier sogar das Koaxialwerk wieder von Omega verbaut, ist natürlich ein Chronometer und ja, bringt einfach alles mit, was eine schicke, zeitlose Luxusuhr einfach so braucht.
Ja, Seamaster ja bei Omega sowieso eines der sportlichen Modelle, also funktionale Toolwatch. Die haben ja damals 1957 die Trilogie vorgestellt und damals den Grundstein gelegt. So wie sie heute in dieser Diver 300 Meter Variante am Markt ist, wurde sie in den 90er Jahren eingeführt. Damals durch James Bond am Handgelenk von Pierce Brosnan groß und bekannt geworden. und hat auch da, sieht schon auch, dass es auch eigentlich eine professionelle Toolwatch sein soll oder zumindest da, dass da die DNA liegt, weil wir haben sogar ein Helium-Auslassventil. Das haben ja echt wenige Uhren und eigentlich brauchen tut es auch keiner. Aber es ist eben so ein Wiedererkennungsmerkmal dieser Seamaster-Uhren. Und ja, das finde ich ist so ein Element, was einfach cool ist. Und bei James Bond hat da sogar der Laser draus geschossen. Also vielleicht erwischt man ja auch irgendwann mal so ein Modell, wo die Funktion integriert ist.
Ganz genau, ja. Ja, einfach eine spannende Uhr und wie ich finde, das Armband der Uhr ist der für mich fast der Wiedererkennungswert Nummer 1. Wenn ich irgendeinen Film schaue oder irgendeine Serie im Fernsehen, jemand hat eine Omega an und ich sehe das Ziffernblatt alles nicht, ich sehe das Armband, weiß ich direkt, das muss eine Omega sein. Ne? Also zumindest sehe ich so ein Armband bei keiner anderen ja. Uhr. Also finde ich einfach immer wieder der Wiedererkennungswert Nummer 1.
Polarisiert auch.
Und ja, definitiv. Also es ist, ja, ich finde, das Armband hat was, das ist jetzt meine Meinung, was Amerikanisches. Viele amerikanische Uhren haben, oder Uhren, die in Amerika beliebt sind, sagen wir es vielleicht mal so, haben so eine Grundidee an Gliederung vom Armband. Zumindest fällt mir das so auf. Wenn ihr immer wieder in den Social Media ist im Moment so ja Trend bei Uhren zu zeigen, welche Promis welche Uhren tragen, beispielsweise. Und da sieht man, dass zumindest diese Armbandform sehr häufig in Amerika bei Prominenten unterschiedlicher Uhrenbrands übrigens vorkommt. Das einfach mal so als kleiner Input von mir, könnt ihr ja mal schauen. Die Uhr preislich kommt sie knapp unter 5.000 Euro daher, also für Omega, für den Namen, für die technischen und inneren Werte ein absolut gerechtfertigter Preis und eine richtig solide Luxusuhr.
Unterschreibe ich.
Super. Dann kommen wir doch direkt zur nächsten Uhr. Und da hatte ich den Eindruck, die hat euch diese Woche doch besonders begeistert, beziehungsweise war mal etwas, ja, zumindest für die weniger impulsiven Uhrenfreunde mal was Frisches, was anderes. Und zwar kam die Marke Zenith ins Spiel. Benedikt Zenith, ihr seid auch Konzessionär für Zenith, ist jetzt was, was vielleicht der Otto-Normalverbraucher nicht so direkt kennt. Was macht für dich diese Uhr so
Also
besonders?
Zenith erstmal als Hersteller hat eine Wahnsinnshistorie und hat außerdem auch in der Uhrmachergeschichte seinen ganz eigenen Platz. Also gerade mit dieser Uhr, wir haben den Chronomaster mit dem El Primero-Werk vorgestellt. Das ist ein wunderschöner Chronograph mit der Trikolore in so einem, ja, drei verschiedene Farben eben der Totalisatoren in einem Trikompax angeordnet. Das ist ein Uhrwerk, was in den 60er Jahren entwickelt wurde und damals tatsächlich der erste Automatikchronograph am Markt war. Also die haben 1969 dann in dem großen Jahr, in dem dann auch die Quarzuhren auf den Markt gekommen sind und auch die Menschheit zum Mond geflogen ist. Und eben Zenith hat auch in dem Jahr tatsächlich den ersten Automatikchrono auf den Markt gebracht. Und ja, deswegen auch El Primero. Also das ist ja Spanisch für der Erste. Und den Namen, den haben sie einfach und den haben sie auch heute noch. Und deswegen finde ich das cool. Zudem ist Zenith auch eine Marke, wo ich immer mehr merke, also wir auch bei uns in den Abverkäufen merken, die ist im Kommen. Immer mehr Leute bewegen sich weg vom Mainstream und hin zu eben so kleinen Taschen im Markt, wo man sich so ein bisschen auch abheben kann. Und ich glaube, dass genau diese Uhr einfach da ein mega Potenzial bietet, weil du zum einen auch einen hohen Wiedererkennungswert hast, ähnlich wie jetzt auch bei einer Seamaster, aber eben in eine ganz andere Richtung. Und die Geschichte dahinter, ein tolles Uhrwerk drin hast, es ist ein Schnellschwinger, das ist eben was ganz Besonderes. Und ja, all diese Faktoren kommen zusammen und machen diese Uhr echt, wie ich finde, zu was ganz Besonderem.
Definitiv. Und mit Zenith hat man ja auch eine besondere Geschichte und besondere Geschichten der Marke selbst am Handgelenk. Dazu wird übrigens noch eine Folge kommen zu Zenith, auch zum El Primero selbst. Da gibt es doch das ein oder andere Spannende und Lustige zu erzählen. Vielleicht an dieser Stelle noch, man muss sich vorstellen, es gab zu dieser Zeit, du sagst es in den 60er Jahren, muss so um 69 gewesen sein, wenn ich mich richtig erinnere, gab es dieses Wettrennen um diesen ersten Automatikchronograph und Zenith, damals noch Zenith Movado, kämpfte da quasi auf einzelner Position gegen einen Zusammenschluss von Breitling, damals noch Heuer Leonidas, Hamilton Büren und Dubois Debras, falls ich das jetzt so richtig ausgesprochen habe, wenn nicht, verzeiht es mir. Also man kann sehen, hier war geballte Uhrenkompetenz sozusagen im Wettrennen und Zenith hat sich durchgesetzt mit einem hervorragenden Werk, du hast es schon angesprochen. Also man hat hier richtig viel Geschichte und ja, es ist eine Uhrenliebhaberei. Also wir sind hier richtig definitiv mit dieser Uhr und sie hat euch auch, so konnte ich das wahrnehmen in den Nachrichten, begeistert. Ja, zur Uhr selbst, du hast schon mit dem Uhrwerk natürlich das Wichtigste genannt. Ansonsten bringt sie alles mit, was ein schöner klassischer Chrono mitbringen muss. Saphirglas und Co., das muss man, glaube ich, in dieser Preisklasse nicht zwingend erwähnen. Das passt alles hier in dieser Version an einem richtig schicken Lederarmband, gefällt mir sehr gut. Und preislich sind wir so bei 7.600 € unterwegs. Einfach eine tolle Uhr mit toller Geschichte und deswegen passt sie ja super in die Adventszeit, wie ich finde, wenn man sich doch mit Geschichten und Bräuchen etwas
Wobei ich auch noch
beschäftigt.
ergänzen muss, also du hast absolut recht, das Lederband ist richtig cool und auch die Faltschließe, das ist ganz, ganz hochwertig, aber auch das Stahlband. Ich hatte ein paar Kunden dieses Jahr, die Uhr am Stahlband ganz speziell geordert haben und als ich sie dann mal gesehen habe am Stahlband, da wirkt die nochmal ganz anders, nicht so elegant, sondern oh, viel robuster. Ist auch wirklich cool. Also ich finde die Uhr, die Er hat einfach eine ganz gute Variabilität und gefällt mir persönlich auch richtig gut. Den Sonnenschliff drauf vielleicht kann man noch erwähnen. Das ist also feinste Verarbeitung und zudem finde ich diesen kleinen Zenitstern. Zenit hat ja das Logo des Sterns, den man sowohl auf 12 Uhr findet, als auch am Ende der Chronosekunde. Gefällt mir gut und ja, ist für mich eine formvollendete Uhr, die sicherlich auch noch das ein oder andere Jährchen so in der Produktion bleiben wird.
Definitiv, ja. Und der Zenitstern kommt ja aus einem gewissen Selbstbewusstsein der Uhrenmarke Zenit, auch aufs Ziffernblatt, weil man sich selbst so als den höchsten Punkt im Universum sieht mit dem Uhrwerk, das man dann damals, das El Primero da geschaffen hat und hat das gleich auch übernommen mit dem, ja, fünfzackigen Stern. Also eine Uhr, ja, ich glaube, andere Brands hätten gern diese Geschichte, die Zenit so mit sich bringt. Und was hier Preis-Leistungs-Verhältnis finde ich bei Zenit absolut angemessen. Auf jeden Fall ein Tipp wert, gerade wenn man diese Mischung aus, ja, klassisch und doch sportlich sehr mag, würde ich sagen. Das ist eine gute Mischung. Genau. Dann haben wir schon Omega gesprochen, wir haben Zenit und dann gesellt sich die dritte Uhr, die ihr gesehen habt, mit dazu. Und zwar dieses Mal, ja, Prinzip Schweiz, aber was Amerikanisches, wenn wir so wollen. Und zwar eine Uhr aus dem Hause Hamilton. Hamilton, die Marke, die sozusagen aus den USA stammt, aber mittlerweile Teil der Swatch Group ist. Und hier in Form auch ein Chronographen, die Intramatic Autochrono. Benedikt, eine, ja, sehr, sehr schicke Uhr, so ein bisschen im Panda-Dial-Design. Wie kamst du genau
Kann ich
auf
dir ganz
die
klar
Uhr?
sagen, ich bin Anfang des Jahres her gestartet bei Altair und habe mich da natürlich auch, was YouTube-Kanäle angeht, ein bisschen schlau gemacht und geguckt, was gibt's denn so und wer macht das denn so richtig gut? Und einer, der mir bis heute unheimlich gut gefällt, ist Teddy Baldassare. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Es ist so ein Kanal von einem jungen Kerl, der einfach seine Uhrenleidenschaft auch auf YouTube daherträgt. Und der hat diese Uhr im Review gehabt und hat die sehr, sehr cool vorgestellt. Und als ich sie dann das erste Mal gesehen habe, mit diesem Panda-Design, ihr müsst euch jetzt vorstellen, es ist ja, oder wenn ihr sie gesehen habt, es ist ein Panda-Design mit einem weißen Ziffernblatt, was aber eher so ein cremefarbenes Ziffernblatt ist, mit schwarzen Totalisatoren. Hier, anders als beim El Primero, ein B-Compax, das heißt mit zwei kleinen Hilfsziffernblättern, sodass dir quasi der Panda dich direkt anguckt. Ich finde das, die Uhr finde ich einfach cool. Plus das Preis-Leistungs-Verhältnis gefällt mir gut bei der Uhr. Wir sind hier, glaube ich, bei 1.993 €, also knapp um die 2.000 €. Und haben dazu eine Wasserdichtigkeit von 100 Meter. Bei einer, ja, es hat auch eine verschraubte Krone. Also es ist eine Uhr, die mir einfach immer wieder irgendwie über den Weg läuft und mir gut gefällt. Was Sportliches und was sicherlich in jeder Kollektion ganz gut auffällt. Und letzter Punkt vielleicht, gerade nochmal neu vorgestellt von Hamilton, auch noch mit einem Stahlband. Ich hatte dir, glaube ich, das Bild, das mit dem Lederband zugeschickt. Ich hatte sie mit dem Stahlband auch noch nicht da, aber ist echt eine coole Uhr und ja, ich finde, das sind solche Uhren, die man auch mal teilen muss, weil es vielleicht eher so ein bisschen unterm Radar fliegt, neben all den Kronen und Tudor und Audemars Piguets, die man so im Internet sieht, dass man auch eben mal so eine spezielle Uhr von Hamilton sieht.
Definitiv. Und ich finde auch die Geschichte von Hamilton ja sehr interessant, dass man, ja, Amerika hat jetzt der gewöhnliche Uhrenkäufer nicht so auf dem Schirm. Vielleicht auch zu Recht. Da gibt es ja einige Uhrenbrands, aber Hamilton hat sich da von Anfang an sehr, sehr technisch versiert aufgestellt und war einer der wichtigsten, ja, Hersteller von Uhren beziehungsweise auch Chronometer-zertifizierten Uhren letztlich in Amerika. Das heißt, das spricht ja von sich aus für Qualität, bis sie dann zur Swatch Group gestoßen sind. Und jetzt so, ja, ich finde eine super Alternative auch für den Einsteiger sind, wenn man Luxus will, Sportlichkeit und was Klassisches am Arm. Du hast das Stahlarmband angesprochen. Das sehe ich als Milanesarmband, wenn man das so sagen möchte. Also am Milanesarmband wirkt das wirklich so, Ja, so, ich könnte mir das so super eine Rennfahreruhr einfach vorstellen. Das ist jetzt subjektive Idee, aber das könnte ich mir super vorstellen. Wirkt wahnsinnig sportlich und am Lederarmband extremst klassisch. Natürlich verlinke ich euch alle Uhren nochmal, wie gehabt, unter dieser Podcast-Folge und ihr seht auch gerade einige Fotos nochmal, zum Beispiel von Hamilton selbst, an verschiedenen Trageoptionen von Anzug bis Hemd und so weiter und so fort. Echt eine richtig schicke Uhr. Und bringt auch wieder eine besondere, mal ganz andere Geschichte mit einfach. Ist auch aus der, daher auch der Name American Classic Linie von Hamilton entstanden. Und ich finde, sie gibt es ja auch in Blau, aber ich finde tatsächlich so dieses schwarze Design. Wir haben hier ja das cremefarbene Ziffernblatt, wir haben die Tachymeter-Skala, quasi im Innenring sozusagen, auch in Schwarz. Das gibt einen schönen Kontrast, die Zeiger in Schwarz und das ganze restliche Ziffernblatt dann schön in diesem cremefarbenen Weiß, das am Stahl. Kann man aber auch
Nee,
irgendwie nicht viel
sehe ich
verkehrt machen,
genauso.
oder?
Finde ich, machen gut. Machen Sie gut.
Also, definitiv. Super. Wir haben Omega, wir haben Zenit, wir haben Hamilton. So. Amerika und die Schweiz waren dabei. Dann schauen wir doch mal einfach nach Deutschland. Denn vergisst immer, dass wir hier in Deutschland ja eine sehr, sehr tolle Historie an Uhrenmanufakturen haben. Wir haben es bei den Damenuhren schon mal angerissen mit der Firma Junghans. Und auch hier haben wir wieder eine schöne Uhr aus Deutschland dabei. Und dieses Mal aus Frankfurt die Uhrenmarke Sinn. Und ganz genau hier das Modell 103 ST, der Fliegerchronograph von Sinn. Sehr, sehr, ja, ich würde sagen, rein optisch erstmal brachial, was die tatsächlichen Maße betrifft, dann doch wieder etwas zurückhaltender. Benedikt, was hast du zu dieser Uhr? Was hat dich bewogen,
Genau,
diese Uhr
also
hier mit reinzunehmen?
ich mag Sinn als Marke sehr gerne und finde, dass sie vor allem für Fliegerchronos stehen. Gerade Fliegeruhren, der Gründer Helmut Sinn, wir hatten jetzt einen Beitrag gerade in unserem wöchentlichen Newsletter, ich hoffe, du hast ihn gelesen, zu dem Gründer Helmut Sinn, der Blindfluglehrer war, also Instrumentenflug. Und dann auch nach der Kriegszeit, als Deutschland keine Flieger oder keine Flugzeuge oder Kriegsflugzeuge mehr fliegen durfte, musste der sich irgendwie umschulen oder was anderes machen, hat sich dann voll auf das Thema Uhren konzentriert. Die Story gefällt mir und ich finde, das merkt man bis heute, die DNA von denen ist einfach voll auf Funktionalität getrimmt. Die 103 an sich ist jetzt ist ein Modell, was sehr funktional ist, weil du hast eben viele Totalisatoren. Da ist ein 7750 drin, was eins der besten oder eins der bewährtesten, sagen wir mal, Chronographenwerke der Industrie ist. Du hast eine gute Lesbarkeit. Wir haben ja auch schon mal gemeinsam über das Thema Fliegeruhren gesprochen. Viele der Elemente finden sich hier wieder und ich mag das Modell. Ich finde, das ist so, ja, es ist für mich sehr, ja, archetypisch für das, was Sinn so auf den Markt gebracht hat. Und außerdem hast du da ein super Preis-Leistungs-Verhältnis auch bei denen. Also auch Sinn bietet hier für knapp unter 1800 Euro einen tollen Chrono an mit ja, einem ganz eigenständigen Design und ja, einem, ja, gerade Sinn, ich habe viele Kunden, die jetzt auch auf den Geschmack kommen bei Sinn und die landen dann einfach immer wieder bei den Klassikern und ich würde sagen, dass die 103 da einer der Klassiker ist.
Definitiv. Sind ja wirklich bekannt für Fliegeruhren. Hört ja auch der Herr, du hast es schon angesprochen, da haben wir mal eine Folge zusammen gemacht. Ja, fass es mal zusammen. Es gibt ja quasi auch in Deutschland eine Gruppe von Uhrenherstellern, die in einem gewissen, ja, nennen wir es mal, in einer Zusammenkunft, in einem Bündnis sind, wo es zum Thema Fliegeruhren geht und auch die Standards beziehungsweise Vorschriften da verfassen, was eine Fliegeruhr ausmachen muss. Und da war Sinn von Anfang an mit dabei. Und daher ein absoluter Platzhirsch dabei, generell bei tooligen Uhren, ist Sinn, ja, für mich aus Deutschland schlechthin. diese Uhrenmanufaktur, ich habe da ja schon mal zu der GSG 9 Uhr eine Folge gemacht und war da herzlich selbst drüber begeistert, was man vielleicht minimal merkt in der Folge. Da werden einfach immer wieder Aspekte mit reingebracht, die die Uhr extremst wertig und toll machen. Und hier diese Fliegeruhr einfach, ich finde dieses komplette Schwarz und Schwarz und dann so im Hintergrund das funkelnde Edelstahl, Gehäuse, das ist, hebt die Uhr einfach hervor und macht sie sehr, sehr schick. Kommt mit knapp, ja, 1790 Euro daher. Das heißt, wir sind hier auch so, ich sag mal, im Luxusbereich, Einsteigerbereich schon, das mittelklassig vielleicht, und mit dem Etawahlschuh 7750, ja, der Bringer im Bereich Chronographen, der ja auch immer noch beispielsweise von Breitling genauso verbaut wird. An der Stelle auch nochmal der Hinweis, wir haben schon drüber gesprochen, dass Sinn und Breitling ja auch eine gemeinsame Vergangenheit haben. Und ja, absolute Top-Uhr, die hier ins Bild passt und definitiv eine Überlegung wert, wenn ihr noch kein
Ja,
Weihnachtsgeschenk
sagt
habt,
einfach
im Zweifel
Bescheid.
für euch selbst. Ganz genau, Benedikt ist da sicherlich für euch da und steht euch Rede und Antwort, und ihm ist auch, so habe ich es erlebt, keine Frage zu viel, egal in welche Richtung. Super. Ja, Sinn haben wir Deutschland mit dabei. Jetzt schauen wir doch, bevor wir die Runde abschließen, doch noch mal ganz traditionell in die Schweiz und kommen in das Hause Breitling. Wir haben gerade gesagt, beziehungsweise ich, Sinn und Breitling haben eine gemeinsame Vergangenheit. Das heißt, jetzt müssen wir natürlich auch mal in das Hause Breitling schauen. Und nein, wir reden nicht über einen Navi-Timer. Wir reden auch nicht über ein Avenger oder ähnliches, sondern wir sprechen über die Breitling Premier B01 Chronograph 42 Norton. Was ein Name. Benedikt, diese
Also
Uhr, warum
die
genau die?
Premier B01 ist für mich eine der coolsten Kollektionen. Also neben den sportlichen und den instrumentellen Uhren von Breitling, wie zum Beispiel jetzt den Navitimer, den du angesprochen hattest, oder den Taucheruhren und die Super Ocean und Super Ocean Heritage Kollektion. Eben hier eine Uhr, die eher aus dem, ja, aus der klassischen Ecke kommt. Die wurde damals in den 40er Jahren eingeführt und hat sich jetzt in den letzten Jahren nochmal eine Reedition gegönnt. Und vor allem die Norton-Edition habe ich dir mal so zugeschoben, weil es einfach ein Modell ist, was viele nicht so am Schirm haben, beziehungsweise was ja nicht so präsent ist, wie ich finde. Wir hatten sie früher dieses Jahr mal da und ich finde, die hat ein ganz eigenes Design. Wir haben hier den Reverse Panda, auch hier der Chronograph mit zwei Totalisatoren auf 3 und 9 Uhr. Und einem schwarzen Ziffernblatt mit weißen Hilfsziffernblättern. Und ja, mir gefällt die einfach. Dezente Chronopusher, die das Gehäuse, die der Uhr ein schlankes Profil geben. Dann dazu so eine Kombination aus verschiedenen Farben, einem gebrauchten Lederband, das sieht so ein bisschen, ja, used aus. Dazu das schwarze Ziffernblatt, goldene Zeiger und Ziffern. Und dazu eben diese weißen Totalisatoren. Ich finde, die Uhr wirkt einfach alles in allem richtig cool, und stelle ich mir richtig gut an so einer Lederjacke vor und auf einem Motorrad. Norton ist ja, das ist ja eine Kooperation mit einem Motorradhersteller. Und deswegen dachte ich, ja, bringen wir das einfach mal mit, einfach mal um was anderes in den Feed auch zu bringen und ja, mal zu zeigen, was Breitling sonst so im Petto hat.
Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, die Uhr überzeugt mich auch, je länger ich sie mir angucke, immer mehr. Also klar hat man bei Breitling, zumindest ich, aber ich denke, so gibt es vielen anderen auch, so einen gewissen Grundlook im Kopf. Hier kommt es natürlich wieder durch, dass Breitling doch immer wieder etwas im Motorbereich sucht, sei es bei Fliegern, sei es Bentley beispielsweise im Automobilbereich. Und ja, diese Uhr von der Optik her, verbinde ich sie einfach mit einem, ja, von einem etwas älteren, schönen Motorrad oder einem Oldtimer, so die Anzeigen. Schön mit Chrom, mit allem drum und dran im Cockpit. Ich finde, das ist für mich so, verkörpert die Uhr ein wenig. Und wirkt wahnsinnig klassisch und trotzdem sportlich und erinnert so ein bisschen, ja, an dieses, ja, Understatement, bling bling im Oldtimer sozusagen. Für Oldtimer-Fans wahrscheinlich das passende Accessoire. Gefällt mir sehr, sehr gut. Mit den 42 mm Durchmesser ist er auch nicht so wuchtig, lässt sich also von vielen tragen. Und das Armband, das dabei ist, das ist so überhaupt nicht auffällig. Das ist so, ja, es macht die Uhr richtig, es lenkt den Fokus auf die Uhr selbst, weniger auf das Armband, das kennt man ja auch andersrum. Und sehr, sehr stimmig auch mit den roséfarbenen Indizes. Echt eine schicke Uhr, die wirklich perfekt, wie du sagst, mit der Lederjacke in den Oldtimer oder aufs Motorrad, so eine alte Harley am besten, so eine Weltkriegs-Harley, wie sie genutzt wird. Herrlich. Eine tolle Sache. Und ja, preislich sind wir bei 7.600 Euro hier unterwegs. Verbaut ist natürlich, das steckt im Namen schon drin, das Werk B01, wie auch im Navitimer beispielsweise. Ein absolut tolles Chronographenwerk, das ja, sehr beständig und gut ist und auf jeden Fall eine Empfehlung wert, wenn man bei Breitling mal einen anderen Blick
ja, Manufaktur Kaliber, ne? Komplett in-house hergestellt und außerdem auch in einer Kooperation mit Tudor in den Tudor-Uhren verbaut. Also.
Ganz genau, ja. Ich finde ein tolles Werk. Man hat mal damals den Sprung dann sozusagen damit von dem 7750 Walschuh weggemacht. Und definitiv technisch wie auch in der Funktion allgemein eine richtig, richtig schöne Uhr, finde ich. Wir haben jetzt mit Breitling die Schweiz reingebracht natürlich und natürlich auch schon mit Omega, Amerika, Zenit, ebenfalls Schweiz, Sinn Deutschland. Jetzt wagen wir doch mal noch einen Blick wo ganz woanders hin sozusagen. Und zwar, da müssen wir ein bisschen schwimmen, ein bisschen fliegen und sind dann bei der Marke Grand Seiko. Und eine Marke, die für absolutes Understatement steht und wie ich das selbst verfolge, immer mehr und stärker am Kommen ist. Und du hast hier mit der Snowflake sozusagen die Uhr ausgewählt, die, glaube ich, mitunter schon am bekanntesten ist. Benedikt, Grand Seiko, ihr seid Konzessionär. Wie kamt ihr zu der Marke? Weil ja, sie ist ja natürlich noch nicht so bekannt, aber dennoch. Ja, ich würde sie doch locker auf eine Ebene in Qualität, Preis und Funktionalität mit
ja,
Marken.
Ja, also die haben dieses Jahr, haben die sogar schon das 60-jährige Jubiläum, ist ja Teil des Seiko-Konzerns, aber dann irgendwann vor 60 Jahren haben sie sich entschieden, komm, wir machen jetzt, haben sich das ambitionierte Ziel gesetzt, den King of Watches zu bauen. Und zwar, das Ziel ist es einfach, die beste Uhr für ihre Kunden zu bauen. Und ich, die sind erst seit 10 Jahren außerhalb von Japan tatsächlich präsent. Also die ersten 50 Jahre waren nur auf dem japanischen heimischen Markt. Und deswegen sind die auch einfach noch nicht so weit verbreitet. Aber in Deutschland, wir haben, glaube ich, mittlerweile haben sie, glaube ich, so 20, 25 Konzessionäre. Wir waren bei den ersten 10, glaube ich, sogar dabei und haben damals eben, es ist so ein bisschen auch das Risiko gegangen, weil man wusste ja nicht wirklich, was da kommt. Aber so langsam, aber sicher ist man sich, glaube ich, da im Klaren. Das, was da kommt, ist meistens sehr, sehr hochwertig und wird auch von den Uhrenfans immer besser angenommen. Also wir haben viele Leute, die kommen vorbei, weil sie sagen, boah, ich habe noch nie so eine Grand Seiko in der Hand gehabt oder am Handgelenk gehabt und gucken sich die Polituren an und wie das Spring Drive, natürlich ein Uhrwerk par excellence, gibt es nichts Vergleichbares zu, mit der Präzision und einem ganz gleichmäßigen Schwung des Sekundenzeigers. Das ist schon eine Marke, die viel zu bieten hat. Und gerade jetzt hier die SBGA 211, also die Snowflake, das ist der Spitzname, ist da auf jeden Fall das Aushängeschild. Wie findest du das Ziffernblatt von der Uhr?
Also das Ziffernblatt von der Uhr ist einfach mal was ganz, ganz anderes, ne? Also so in der Form noch nicht gesehen. Man hat das Gefühl, stellt euch vor, es hat frisch geschneit draußen, aber nicht so dieser nasse Schnee, sondern dieser schöne, zarte Pulverschnee. Und es ist vielleicht einmal so ein unregelmäßiger Windstoß darüber gegangen, der so leichte Furchen in den Schnee gemacht hat. So würde ich es jetzt mal beschreiben. Und das ist das Ziffernblatt dieser Uhr. Also wahnsinnig, ein schönes Weiß, nicht zu grell. Und es lädt ein, das Ziffernblatt einfach so anzuschauen. Ne? Normal weiß, man schaut sich halt an, das Ziffernblatt ist weiß, okay, aber hier kann man gefühlt ewig draufschauen in der Verbindung mit dem blauen Sekundenzeiger, der im Prinzip keine Farbe aufgreift, die irgendwie schon an dieser Uhr zu finden ist, bis auf das Springdrive-Logo auf der 6-Uhr-Position. Eine wahnsinnig klassische und trotzdem super
Ja, zudem ist die
herausstechende
komplett
Uhr, finde
aus
ich, ne?
Titan gefertigt. Also das heißt, die ist deutlich leichter als eine normale Edelstahluhr. Viele Leute sagen dann, boah, die ist aber leicht. So, da spürst du ja gar nicht, dass da was am Handgelenk ist. Gibt Leute, die sagen, hey, bei mir muss das schwer sein am Handgelenk. Ich persönlich würde das echt begrüßen, weil es ja im Alltag dann eben sehr, ja, sehr leicht am Handgelenk ist und dann ist es eben funktional, ästhetisch, wunderschön, aber eben nicht störend oder lästig. Und das ist einfach, ja, das ist echt eines der coolsten Modelle. Ich glaube, mit 6.000 Euro auch sehr, sehr fair bepreist. Das klingt zwar auf den ersten Blick viel, aber du hast hier eine Uhr für die Ewigkeit und das sind alles Uhren, die sind alle von Hand vollendet. Also da gibt es in Japan 50 Menschen, die die Uhrwerke zusammenschrauben und die Uhren bauen und alles da von Hand polieren und so. Das ist schon wahre Handarbeit und Craftsmanship, die da reingeht. Und kann ich euch nur empfehlen, guckt mal vorbei bei uns auf dem YouTube-Kanal. Wir haben da einen kleinen Besuch abgestattet in der Boutique in Paris dieses Jahr, wo man mal so ein bisschen mitkriegt, wie das Unternehmen da tickt. Das hat mich schon begeistert und ich dachte, um auch da das Ganze zu vollenden, müssen wir dir auch noch eine Grand Seiko mit in den Feed geben. Und ich hoffe, dass sie euch gefallen hat.
Auf jeden Fall. Also ich finde eine klasse Uhr, um das mal aufzugreifen, was du gesagt hast. Titan aus eigener Erfahrung. Ich habe den Avenger in Titan und das ist ein Genuss im Sommer, weil man hat eine schöne aufbauende Uhr, die bedeutend weniger wirkt als die Schwester in Edelstahl. Sehr angenehm. Allergiker haben hier dann natürlich obendrauf nochmal hier den Punkt, dass man hier überhaupt gar keine Bedenken haben muss. Die Uhr kommt mit 41 mm auch sehr, ja, ich glaube, die Uhr könnte auch eine Frau tragen, so wie sie geschnitten ist und vom Aufbau her. Und sehr, sehr klassisch und vor allem nichts, was man überall am Handgelenk findet. Also Understatement ist hier absolut gesagt. Man muss nochmal ganz deutlich sagen, Seiko und Grand Seiko, das ist ein Konzern, aber es sind zwei verschiedene Ideologien dahinter. Während man natürlich eine Seiko auch für 50 Euro auf Amazon bekommt und dann wirft man hier 6.000 Euro auf, da denkt sich der ein oder andere, okay, kann man machen, muss man nicht. Aber hier muss man doch deutlich unterscheiden. Grand Seiko macht hier Uhrwerks, Handkunst vom Feinsten und dafür sind ja auch Japaner beziehungsweise generell auch Asiaten bekannt, dass sie uns in manchen Sachen doch der ein oder andere Schritt voraus sind. Man denkt an China oder Asien immer gleich an billig. Ja, gibt es, aber nicht ausschließlich. Und hier ist eine Marke im Kommen, die man auf jeden Fall als Uhrenfreund auf dem Schirm haben sollte und auf jeden Fall auch mal wagen sollte, vielleicht mal bei Altair und Co. vorbeizugehen und sie einfach mal ans Handgelenk zu packen. Weil das überzeugt, glaube ich,
Ja.
dann am meisten noch am Ende. Ansonsten, ja, 6 Uhren haben wir uns jetzt wieder angeschaut. Ich fasse mal kurz zusammen mit dem Omega Seamaster. Dann haben wir hier mit Zenith, mit dem Chronomaster, mit dem El Primero eine echte geschichtliche, ja, tolle Uhr am Arm. Wagen den Blick dann mit Hamilton in der American Classic Linie mit der Intramatic Autochrono, doch einen sportlichen Blick, ich sag jetzt mal so Semi-Amerika, Semi-Schweiz und sind dann zurück in Deutschland mit der Sinn der 103 ST Fliegerchronograph, gehen über die Schweiz zurück mit Breitling, mit dem Premier B01 Chronograph 42 Norton. Ja, die Uhr für Oldtimer und Motorradliebhaber kann man, glaube ich, schon so sagen. Das passt schon ein Stück weit. Und finden uns dann zurück in Japan mit der Grand Seiko, der Snowflake, eine herausragende Uhr. Ich würde sagen, das war gar nicht der Anspruch an
Ja,
diese
das war
Folge, aber
echt
wir sind
Zufall, muss
ziemlich
ich sagen. Das war nicht
international
geplant,
unterwegs,
aber
finde
das ist ja das Schöne an der Sache. Die Zeit verbindet uns ja alle über die Kontinente hinweg und jedes Land und jede Marke interpretiert das irgendwie eigen für sich. Und so, finde ich, hast du das gut durchmoderiert. Vielen lieben Dank.
Sehr gerne und auch danke für die Zurverfügungstellung von den tollen Bildern, weil wir euch natürlich da draußen vorstellen können. Ich habe sie nicht alle zu Hause.
Ich auch nicht.
Hätte ich gerne, aber das ist ein anderes Thema. Und du hast zumindest die Möglichkeit, sie regelmäßig mal ans Handgelenk zu packen. Das ist ja dein
Ja, ich
Beruf,
beschwere
der
mich
ist
nicht.
schon, kann man machen, ne? Genau, ja. Und nee, definitiv eine coole Auswahl, wie ich finde, für euch. Wir haben verschiedene Marken drin, verschiedene Herkünfte und auch unterschiedliche Preisklassen. Wir sind hier jetzt nicht ganz günstig unterwegs, das ist klar. Aber es geht einfach mal darum, euch da über den Tellerrand hinauszuschauen. Es muss nicht immer die Submariner sein, über die wir reden, sondern es darf auch mal eine Grand Seiko sein. Die hat die Berechtigung definitiv dazu. 12 Uhren habt ihr jetzt bereits gesehen, mit den Damenuhren eine schöne Auswahl, hier mit den bunt gemischten Uhren sozusagen. Jetzt nächste Woche steht für euch was ganz Besonderes an, hier vielleicht schon mal der kleine Teaser dazu. Flomp 89, der gute Florian Bach, der ist dann mit mir hier am Start und wir erzählen euch einiges über das sehr, sehr wichtige aufkommende Thema Microbrands, haben einige spannende Microbrands am Start und verfolgt das Ganze auf Instagram und Facebook, wie ihr das Ganze findet, seht ihr bei dieser Beschreibung dieser Folge und könnt dann live den Content sehen zur kommenden Folge, die dann am 18. Dezember veröffentlicht wird. Benedikt, das war quasi unsere letzte Folge, zumindest für den Uhren-Adventskalender. Ich hoffe nicht die letzte Folge generell. Dafür macht das viel zu viel Spaß mit dir und mit euch. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich bei dir für diese, ja, Vielzahl an Uhren, für den Input von dir und auch, ja, an Alther, damit ihr das mitmacht. Das ist ja, muss man ja auch mal vielleicht sagen, in der Uhrenwelt, in der Welt der Konzessionäre nicht ganz selbstverständlich. Daher vielleicht auch die Motivation, die Special-Reihe in dieser zweiten Staffel zu machen. Juweliere im Wandel. Da manche sind da noch weit davon entfernt, so offen zu sein für Social Media oder auch Podcast und YouTube. Da ein
Gerne.
großes Dankeschön auf jeden Fall
Ja,
an
und auch
euch.
danke dir, also
Und
danke
ich
dir
hoffe,
für die
wir sehen
Einladung,
uns
danke euch
wieder
fürs
oder
Zuhören.
hören uns wieder.
Mach weiter so, ich finde das immer super, auch dass du deiner Community und deinen Zuhörern hier links und rechts eben die ganze Welt der Uhren so ein bisschen darlegst und präsentierst. Mach so weiter. Ich freue mich auf das, was kommt im neuen Jahr und sage auch an dich, bleib gesund, besinnliche Tage und viel Spaß bei den weiteren Themen im Uhren-Adventskalender. Du hast da ja ein paar richtig coole Sachen noch geplant.
Ja, auf jeden Fall. Vielen lieben Dank, Benedikt. Damit möchten wir diese Folge auch schließen. Gebt uns wie immer Rückmeldung, wie ihr die Uhren fandet. Gern an Benedikt selbst, wie ihr ihn erreicht, wie ihr mich erreicht. Packe ich euch alles unter diese Folge definitiv. Dann könnt ihr mit uns in den Austausch gehen oder auch einfach Fragen stellen. Da ist Benedikt doch immer mit einem offenen Ohr dabei, von Seiten des Konzessionärs oder ich natürlich. Sehr, sehr gern. Das habt ihr mittlerweile doch schon in größeren Mengen getan, hier in Instagram oder in Facebook zu schreiben, zu fragen, zu machen, zu tun. Das macht richtig viel Spaß. Bleibt so, bleibt, wie es Benedikt schon gesagt hat, das Wichtigste in dieser Zeit. Bleibt definitiv gesund. Bleibt lieber mal zu Hause und hört euch einen schönen Podcast an. Schaut mal bei Alter auf dem YouTube-Kanal vorbei. Ich glaube, man findet schon was, um sich die Zeit zu vertreiben, gerade in der Welt der Uhren. Und ich wünsche euch eine schöne Adventszeit. Bleibt mir treu. Ich wünsche euch alles Gute. Liebe Grüße, Daniel. Ciao, ciao. Hallo, liebe Uhrenfreunde, hier bin ich nochmal im Anschluss an diese Podcast-Folge. Ich möchte mich an dieser Stelle bei euch bedanken. Ihr leistet einen tollen Support, teilt meine Folgen, abonniert auch fleißig auf allen möglichen Plattformen, wo ihr auch diesen Podcast hört. Und ich finde den Austausch mit euch klasse. Er ist stets höflich und immer ein großer Mehrwert steckt dahinter. Egal, ob ihr mir in Facebook schreibt oder auf Instagram, der eine oder andere meldet sich auch per E-Mail, das finde ich schön. Dieses Medium darf man ja nicht ganz vergessen. Und ich habe tolle Fragen, tolle Anregungen von euch. Dafür auf jeden Fall vielen Dank. Ich würde mich freuen, falls ihr das noch nicht getan habt, wenn ihr diesen Podcast fleißig abonniert, denn natürlich seid ihr als meine Community das Wichtigste. Und immer wenn ihr dabei seid, beziehungsweise wenn ihr direkt von eurem Podcast-Anbieter die Meldung bekommt, ich habe eine neue Folge hochgeladen, ist das doch das Schönste. Oder etwa nicht? An dieser Stelle, ihr könnt mich finden in Facebook unter alles rund um die Uhr minus Passion for Watches Germany. Ebenso findet ihr mich auf Instagram at Passion for Watches Germany, auch dort. Ansonsten wünsche ich euch wie immer eine absolut gute Zeit. Bleibt gesund. Viel Spaß beim Zuhören, euer Daniel.